Herzlich willkommen zu HealthUp, dem Podcast zum digitalen Gesundheitsökosystem. Ich bin Michael Schober und spreche hier mit Gründerinnen und Gründern, mit Entscheiderinnen und Entscheidern, die Digitalisierung im ambulanten Markt nicht nur diskutieren, sondern wirklich umsetzen. Wir sprechen über Geschäftsmodelle, Wettbewerb und die Versorgungspraxis. Ehrlich, konkret und ohne PR-Floskeln. Heute habe ich Jan Zeckel von Arztkonsultation zu Gast. Jan ist Mitgründer und Geschäftsführer von Arztkonsultation und wenn ich das sagen darf, Jan, einer der Pioniere im Telemedizinbereich in Deutschland. Was sich hinter Arztkonsultation verbirgt, darüber sprechen wir gleich noch mehr. Jetzt erstmal, lieber Jan, herzlich willkommen als unser erster Gast hier im HealthUp Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, lieber Michael. Ich freue mich sehr, dass ich bei eurer Premiere heute dabei sein darf.
Ja, wir steigen hier ganz locker ein mit unserem Health-Check-Einstiegsritual. Dabei würde ich dir 4 oder 5 kurze Fragen stellen, lieber Jan, und würde auch darum bitten, dass du die möglichst spontan und kurz beantwortest. Bereit?
Kann losgehen.
Kann losgehen, perfekt. Wir senden hier ja aus Bamberg, der Bierhochburg Deutschlands. Deshalb dreht sich die Einstiegsfrage natürlich um Bier. Wenn du wählen müsstest, Jan, Pils, Helles, Rauchbier oder alkoholfrei?
Kommt immer auf die Situation an. Also grundsätzlich habe ich wirklich alkoholfreies Bier schätzen gelernt. Aber als Norddeutscher bin ich dann immer dann noch eher beim Pils hängen. Würde ich immer beim Pils bleiben, ja.
Ja, aufgrund der Herkunft hatte ich fast mit Pils gerechnet. Großartig. Okay. Venture Capital, Beschleuniger oder Risiko?
Auch hier, glaube ich, kommt drauf an. Healthcare würde ich ganz klar sagen, eher Risiko.
Regulierung, Bremse oder Schutz?
Ja, am Ende beides auch, ne? Aktuell würde ich sagen, eher Bremse als Schutz vom Bauchgefühl.
Interoperabilität, Buzzword oder Business-Treiber?
Ja, ganz klarer Business-Treiber.
Sehe ich auch so. Und letzte Frage, dann hast du es schon geschafft mit dem Health-Check. Eine hohe KI-Durchdringung in Praxen. 2 Jahre entfernt oder 10?
Ich bin bei 2 Jahren bei den Praxen, die sich jetzt auf den Weg machen.
Alles klar. Dann sind wir durch mit unserem kurzen Einstiegsritual. Dann kommen wir noch stärker zu dir, Jan. Stell dich doch gern mit eigenen Worten nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer vor.
Ja, das mache ich gerne. Also ja, freue mich sehr, dass ich heute hier bei euch in der Premiere zu Gast sein kann. Mein Name ist Jan Zeckel, bin geschäftsführender Gesellschafter der Firma Arztkonsultation. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen. Mein Vater hat das Unternehmen vor knapp 10 Jahren mitgegründet und ich darf jetzt seit mehr als 5 Jahren den Weg begleiten und das Ganze in der zweiten Generation führen. Ich selber bin BWLer vom Hintergrund, beschäftige mich aber schon lange mit dem Aufbau und der Etablierung digitaler Geschäftsmodelle und bin quasi dann während der Pandemie branchenfremd in das Gesundheitswesen eingestiegen.
Spannender Werdegang. Wenn du beschreiben müsstest, Jan, welches konkrete Problem ihr als Arztkonsultation löst, wie würdest du das beschreiben?
Ja, also der Gründungsmythos von Arztkonsultation, der geht schon tatsächlich auf das Jahr 2014 zurück. Also da haben sich schon Menschen schon sehr früh mit Telemedizin beschäftigt, als wir in Deutschland noch Fernbehandlungsverbot hatten. Das ist ja tatsächlich erst 2018 aufgehoben worden. Und im Wesentlichen setzen wir auch immer noch auf der damaligen Vision auf, also Leistungserbringern zu befähigen, ihre eigenen Patienten hybrid zu versorgen, also selber zu entscheiden, wann muss der Patient zu mir in die Praxis oder ins Krankenhaus kommen, wann kann aber auch ein Arzt- oder Praxisbesuch telemedizinisch beispielsweise über eine Videosprechstunde zu erfolgen.
Ja, spannend, das Fernbehandlungsverbot, dass es das überhaupt mal gab, war aus meinem Mindset schon wieder komplett gestrichen. Danke für den Reminder. Ja, auch eine nicht zu unterschätzende regulierende Hürde oder Blockade, die da war. Okay, wir wollen ja hier auch wirklich Unternehmertum quasi würdigen. Daher eine recht persönliche Frage vielleicht. Was würdest du sagen, war die schwierigste unternehmerische Entscheidung, die du in den letzten Jahren treffen musstest?
Ja, gefühlt haben wir die ja jeden Tag auf dem Tisch liegen, gerade in diesen sehr schnelllebigen Zeiten. Aber ich möchte ein Beispiel nennen, das liegt auch schon etwas weiter zurück. Wir haben während der Pandemie uns an einer Firma beteiligt, die eine Plattform für Online-Psychotherapie aufgebaut hat, um quasi die Lücke zu überbrücken zwischen den langen Wartezeiten in den Psychotherapiepraxen. War das ein Online-Angebot für Online-Psychotherapie, quasi als Marktplatzmodell. Also Therapeuten konnten sich listen lassen und Patienten konnten dann eben Termine buchen als Selbstzahlerleistung und sie dort entsprechend per Videosprechstunde dann die Therapiesitzung durchführen. Das war für uns eine ganz spannende Erweiterung unseres damaligen Geschäftsmodells oder auch heutigen Geschäftsmodells. Und für uns war während der Pandemie auch gar nicht so richtig klar, wie sich eigentlich der Telemedizinmarkt entwickeln wird. Ja, weil das ging ja von einem Tag auf den anderen durch die Decke, weil ja die Notwendigkeit da war, aufgrund der Lockdowns sehr schnell auch telemedizinische Versorgungspfade auch einzurichten. Und wir haben uns dann aber nach Ende der Pandemie, nachdem sich da auch der Staub etwas gelegt hatte, dann ganz klar entschieden, uns wirklich auf unser B2B-Geschäft zu fokussieren. Diese Online-Therapie-Plattform hatte einen sehr starken B2B2C-Fokus, also mussten auch natürlich Geld in die Hand nehmen, um Patienten zu erreichen, zu akquirieren, und haben uns dann entschieden, diesen Plattformbetrieb wieder einzustellen und uns unternehmerisch entsprechend zu fokussieren.
Alles klar. Danke für die Transparenz. Auch nicht selbstverständlich. Danke dafür. Aber bis heute ja auch zu sehen, dass gerade im psychotherapeutischen Umfeld ja auch Telemedizin oder Videosprechstunden sehr intensiv genutzt werden. Dazu kommen wir gleich nochmal. Wir gehen jetzt Richtung Deep Dive, Geschäftsmodell, USPs und Co. Die ganz stumpfe Frage, wer zahlt eigentlich für eure Lösung? Sind das Praxen? Sind das Patienten? Sind das irgendwelche anderen Akteure aus dem Gesundheitswesen?
Ja, also im Wesentlichen ist es heute so, dass wir immer noch uns sehr stark B2B fokussieren in unserem Geschäftsmodell. B2B sind bei uns Leistungserbringer unterschiedlicher Ausprägung. Also wir sind gestartet, hatte ich ja eben schon gesagt, mit dem Ziel, die Arzt- und Therapiepraxen zu digitalisieren, also den Leistungserbringern Technologie, Software an die Hand zu geben, um ihre eigenen Bestandspatienten hybrid zu versorgen. Das ist auch heute noch ein Großteil unseres Geschäftes. Also heute nutzen mehrere tausend Praxen und auch mehrere hundert Krankenhäuser die Lösung von Arztkonsultationen. Und wir haben aber auch einen sehr starken Verbreitungsgrad bei sonstigen Leistungserbringern, bei den Heilmittelerbringern, also Logopäden, Ergotherapeuten, Hebammen, auch die dürfen hybrid versorgen und können das auch im Rahmen der Regelversorgung abrechnen. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt, auch für unser Geschäftsmodell, dass diese Abrechnungsfähigkeit gegeben ist. Zweiter wesentlicher Teil unseres Geschäfts ist, was wir nennen dann das White-Label-Geschäft, wo wir also die Technologie anderen Softwareunternehmen, Plattformen zur Verfügung stellen, die das dann als White-Label-Lösung in ihr eigenes Softwareangebot integrieren. Das sind dann Versorgungsplattformen, das sind Patientenportale, Pflegesoftwareanbieter, also auch eine wirklich große Bandbreite mittlerweile an Kunden, sodass wir aktuell die Situation haben, steht nicht Arztkonsultation drauf, ist aber Arztkonsultation drin.
Das heißt, zwei wesentliche Stränge, einmal verschiedene Arten von Leistungserbringern, die in einem klassischen Software-as-a-Service-Modell irgendwie für die Lösungen von euch bezahlen und dann diese White-Label-Kooperationen mit verschiedensten Playern. Okay, du weißt ja, Jan, dass auch ich und mein Team, wir uns letztendlich fast täglich damit beschäftigen, was passiert so im Digital Health Markt, und wir lesen natürlich auch alle möglichen Veröffentlichungen, die es gerade gibt. Im Bereich Telemedizin und Videosprechstunde fällt mir aber immer wieder auf, dass ich unterschiedliche Verbreitungsgrade zu lesen bekomme. Also manchmal lese ich, dass irgendwie 15% aller Praxen in Deutschland schon Videosprechstunden anbieten. Manchmal sind es 35. Was mich in dem Kontext einfach interessieren würde, und du hattest es gerade schon angedeutet, ist, wie ist euer Vertriebsansatz, wie ist euer Go-to-Market-Ansatz, und wenn du was dazu sagen kannst und willst, welche Skalierung konntet ihr eigentlich schon erreichen in den letzten Jahren?
Ja, im Grunde genommen war die Pandemie ein sehr großer Katalysator für unser Geschäftsmodell, weil wenn wir mal zurückspulen in das Jahr 2020, März 2020 mit dem ersten Lockdown, dann hatten wir im Grunde genommen zwei Hände voll zahlende Kunden, aber auch mehr im Rahmen von Pilotprojekten und das glaube ich sehr stellvertretend für den Gesamtmarkt an der Stelle. Also de facto muss man sagen, auch wenn das Herrenbehandlungsverbot 2018 gefallen ist, hat die Telemedizin in Deutschland zu Beginn der Pandemie nicht stattgefunden. Auch weil es zum einen immer noch die Kopplung an einen Präsenztermin gab, also die uneingeschränkte Fernbehandlung ohne einen zusätzlichen Kontakt in der Praxis gab es zu dem Zeitpunkt so flächendeckend noch nicht. Und die meisten Leistungen waren auch noch nicht abrechnungsfähig. Und deswegen gab es auch sozusagen einfach keine Motivation für Leistungserbringer, sich mit Telemedizin zu beschäftigen. Das war natürlich dann mit Corona von einem Tag auf den anderen anders. Wir sind innerhalb von wenigen Wochen um fast 10.000 Kunden gewachsen, also vor allen Dingen Arzt- und Psychotherapiepraxen, die dann sehr schnell eine Lösung brauchten. Und diese Grundbasis haben wir im Grunde genommen über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt, dieses White-Label-Geschäft dazugepackt. Und heute ist es so, dass unser Geschäft mit Praxen sehr stark automatisiert ist. Also die Software ist insgesamt sehr, sehr intuitiv aufgebaut. Das heißt, Praxen können sich selbstständig registrieren, finden sich dann auch eigenständig in der Software zurecht, sodass sie auch direkt ab Tag 1 startklar sind. Und da haben wir aktuell etwa 50-60% Empfehlungen, Weiterempfehlungen, die dann zur Registrierung bei uns führen. Und in dem White-Label-Geschäft ist es so, da haben wir zum einen eigenes Inhouse-Marketing- und Vertriebsteam, arbeiten aber sehr stark partnerorientiert. Also für uns ist eigentlich wichtig, starke Partnerschaften einzugehen mit Unternehmen, die komplementäre Lösungen anbieten, wo wir uns ergänzen und dann auch entsprechend natürlich auf den Marktzugang der Partner setzen, der bereits etabliert ist.
Ja, zu den Partnerschaften und Ökosystemen kommen wir gleich nochmal. Daher passt es sehr, sehr gut. Und ich kann nur bestätigen, auch wir bei Medatix hatten in der Covid-Hochphase eine ähnliche Situation. Wir haben und hatten ja damals auch ein Produkt für Videosprechstunde im Einsatz und vorher haben wir da nur sehr überschaubare Nutzungszahlen gesehen. Das ist dann während Covid auch echt explodiert, kann ich mich noch lebhaft daran erinnern, aber danach auch ein Stück weit natürlich wieder abgeflacht und wir hoffen natürlich alle, dass sich das weiter ausbaut. Wenn man sich auch ganz in Ruhe den Markt nochmal ansieht, gerade im niedergelassenen Umfeld, dann gibt es ja diese ominöse Liste von KBV zugelassenen Videosprechstundenanbietern. Also ich nenne das jetzt einfach mal so. Wenn man dort reinschaut, gibt es eine ganze Reihe von Playern. Wer würdest du sagen, sind eure wesentlichen Wettbewerber und was unterscheidet euch von den Wettbewerbern?
Ja, du hast recht, Michael. In der Liste sind eine ganze Reihe an Anbietern, die entsprechenden Zertifizierungen vorweisen, um dann auch mal vor allen Dingen im GKV-Kontext diese Abrechnungsfähigkeit herzustellen. Die Zertifizierung bescheinigt zudem auch ein gewisses Schutzniveau oder ein gewisses Grundniveau an Datenschutz und IT-Sicherheit. Das ist eine der Zertifizierungen neben vielen weiteren, die wir als Unternehmen auch haben und ist auch nochmal so eine sehr gute Informationsliste für viele Ärzte, die dann reinschauen und sagen, naja, wen gibt es dann eigentlich in diesem Markt, der in Summe doch recht intransparent und sehr fragmentiert ist. Also schätzungsweise, würde ich sagen, gibt es jetzt knapp 20, 25 Anbieter von Videosprechstunden-Software. Wenn man sich die Größe des Gesamtmarkts anschaut mit über 200.000 Praxen, fast 1.800 Krankenhäusern, Apotheken kommen jetzt auch dazu über telepharmazeutische Angebote, Pflegeeinrichtungen im Bereich der Telepflege. Also wenn man sich diesen wirklich gesamtdeutschen Markt anschaut, dann ist das aus meiner Sicht nicht verwunderlich, dass es so viele Anbieter gibt. Und was sich aber in den letzten Jahren auch herauskristallisiert hat, es gibt einige wenige Anbieter, die auch wirklich sehr breit aufgestellt sind, also auf den Gesamtmarkt fokussieren und auch so wie wir dieses White-Label-Angebot haben, das heißt API-First-Ansatz verfolgen, also sehr stark auf Interoperabilität setzen. Da gibt es nach unserer Einschätzung heute 3-4 Unternehmen, die ähnlich aufgestellt sind, namentlich zum Beispiel Die Kollegen von Patientus, die mittlerweile zur Yamida oder zur DocPlanner-Gruppe gehören, aber auch Unternehmen wie Experttime oder Sprechstunde Online, die auch ein dediziertes Videosprechstundenangebot haben und nicht Teil einer größeren Plattform sind.
Ja, hast du auch nochmal schön aufgezeigt, wie breit gefächert eigentlich Telemedizin auch zu verstehen ist. Außerhalb der klassischen niedergelassenen Praxis gibt es ja viele andere Use Cases.
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist auch der meist unterschätzte Punkt, wenn man an Videosprechstunde denkt, dann hat jeder irgendwie so den Hausarzt im Kopf, ja, was wir aber tatsächlich sehen, haben aktuell etwa 40.000 Videosprechstunden, die jeden Monat bei uns über die Plattform laufen. Und nur ein Bruchteil davon ist tatsächlich im Kontext Hausarzt, Patient, sondern wir haben mittlerweile auch im Bereich der Pflege viele spannende Use Cases, die wir umsetzen. Der medizinische Dienst nutzt zum Beispiel auch unsere Software, um Begutachtungen beim Pflegegrad zu machen. Wir haben aber auch jetzt Gesundheitsämter, die Beratungs- und Begutachtungsgespräche darüber machen. Wir haben aber auch beispielsweise im Krankenhauskontext einer unserer Kunden, die Uniklinik Heidelberg, die uns dann auch nutzt für Telekonsile und Tumorboards, beispielsweise auch im Nationalen Tumorzentrum. Ne? Also auch wenn es um den interdisziplinären Austausch geht zwischen Leistungserbringern, spielt Telemedizin auch eine zunehmend wichtige Rolle.
Okay, Jan, du bist ja neben deiner Rolle bei Arztkonsultationen auch noch Mitgründer der Open Healthcare Alliance und stehst ja auch, würde ich jetzt sagen, als Person viel für den Ökosystemgedanken, für Partnerschaften. Und gefühlt sprechen ja alle über Interoperabilität. Was aber meines Erachtens oft zu wenig beleuchtet wird, ist, wie ist denn die Business-Realität in solchen Ökosystemen und Partnerschaften? Wo würdest du sagen, funktioniert dieser Ökosystem- und Partnerschaftsgedanke schon sehr gut und was funktioniert da vielleicht noch nicht so gut heute?
Ja, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Ich würde die Versuch mal aus zwei unterschiedlichen Perspektiven zu beantworten und vielleicht auch mal den Status quo zu zeichnen, der sich aus meiner Sicht im deutschen Gesundheitsmarkt dort gerade abzeichnet. Also wir haben aus Arztkonsultation-Perspektive uns sehr früh gefragt, also immer aus der Versorgungssicht heraus, was passiert eigentlich vor und nach einer Videosprechstunde? Also welche Leistungserbringer sind beteiligt im Sinne des Versorgungspfades? Aber auch welche Software kommt dann dort eigentlich im Einsatz? Hatte ja vorhin gesagt, ne, wir sind sehr stark partnerorientiert. Also für uns war das die Ableitung, auf wer sind passende Partner, wo können wir uns integrieren? Und bei dem Screening haben wir festgestellt, dass ganz viele Unternehmen tolle Lösungen haben, aber selber gar nicht darauf ausgelegt sind, sag mal, entlang des Versorgungspfades mit anderen sich zu verzahnen, Daten auszutauschen, also interoperabel zu sein. Und wir haben über die letzten Jahre extrem viele Unternehmen uns angeschaut, haben mittlerweile eine Datenbank von über 100, über 600 Digital Health Unternehmen, die nur in Deutschland aktiv sind, meist aber mit sehr vertikal fokussierten Geschäftsmodellen und eigentlich nicht darauf ausgelegt sind, wirklich im Ökosystemansatz auch mit anderen Anbietern zusammenzuarbeiten. So, und wir haben aber Unternehmen getroffen und kennengelernt, die genau wie wir gesagt haben, nee, API first, Standardschnittstellen, Datenaustausch ist wichtig und auch essentiell und auch, und das ist ja, glaube ich, der wichtigste Punkt, nicht nur technisch die Voraussetzungen geschafft haben, sondern auch ein Businessmodell aufgebaut haben, was diesem Ökosystemansatz entspricht. So, und diesen Unternehmen, die wir kennengelernt haben, haben wir dann auch die Open Healthcare Alliance ins Leben gerufen, also ein Unternehmensnetzwerk, was genau diese Themen auch fördern soll, also Interoperabilität, Zusammenarbeit im Ökosystem, Aufbau hybrider Versorgungspfade und auch, wie wir es nennen, Co-Opetition. Also, weil manchmal partnerst du, manchmal bist du aber auch vielleicht in einer anderen Konstellation Wettbewerber. Also auch die Situation sehen wir sehr häufig. Und das einfach als gegeben, als Status quo anzunehmen, war für uns auch ein ganz wesentliches Learning und erfordert aber auch einfach ein anderes Mindset in solche Partnerschaften zu gehen. Und was wir wahrnehmen ist, dass es mittlerweile mehr Unternehmen gibt, die verstehen, dass Healthcare komplex ist, fragmentiert, dass es darauf ankommt, auch mit anderen Anbietern, die komplementäre Lösungen haben, dann zusammenzuarbeiten. Muss aber sagen, der Großteil des Marktes setzt immer noch sehr stark auf Plattform, abgeschottete Lösung, mein Datenpool, also auch mein Value Pool am Ende, mein Geschäftsmodell, sodass wir aus meiner Sicht uns auf dem richtigen Weg befinden, aber immer noch ganz am Anfang, was wirklich auch Versorgung am Ende im Ökosystem anbelangt, weil darum geht es ja. Geht ja darum, nicht nur tolle technische Lösungen zu bauen, sondern auch Mehrwerte zu schaffen, die am Ende eine Effizienz beim Leistungserbringer zeigen und wirklich auch für bessere Outcomes in der Versorgung schlussendlich stehen.
Ja, danke für diese Beantwortung dieser komplexen Frage. Vielleicht eine der komplexesten Fragen generell eigentlich, weil wir viel in diesen Ökosystemmodellen gerade sehen. Wir sehen das ja auch, wir haben uns ja letztes Jahr auch geöffnet als Medatix im Rahmen des Medatix Health Hub. Und ich kann die Open Healthcare Alliance und auch eure Marktübersicht, die wirklich beeindruckend ist, echt empfehlen. Wir versuchen uns ja auch immer mal wieder an so eine Solution Map, du kennst die auch, Jan, diese Übersicht, was passiert da draußen eigentlich im Digital Health Software Markt, und das ist wirklich extrem volatil, deshalb an alle Hörerinnen und Hörer gerne mal Open Healthcare Alliance ansehen. Bleiben wir nochmal bei den anderen Unternehmen, die es noch so da draußen gibt. Was würdest du sagen, was unterschätzen viele Digital Health Startups, die komplett neu in den niedergelassenen Markt gehen?
Ja, ich glaube, einer der Punkte, der am meisten nochmal unterschätzt wird, ist tatsächlich Reimbursement. Also wie verdient am Ende eigentlich derjenige, der es nutzt, dann damit Geld? Ja, und was wir gerade sehen, ist in vielen Projekten, also nur alleine auf Prozesseffizienz zu gehen, reicht eigentlich schon nicht mehr, sondern du musst eigentlich mit einem Produkt nachweisen können, dass du auch sehr, sehr schnell einen positiven Return on Invest generierst. Ich glaube, in Zeiten knapper Haushaltskassen kristallisiert sich das immer mehr heraus, und wir haben auch jede Praxis, dahinter sitzt am Ende ein Unternehmer, der muss unternehmerische Entscheidungen treffen. Die meisten Krankenhäuser, Krankenkassen gehören der öffentlichen Hand oder sind zumindest Anstalten öffentlichen Rechts, also haben auch entsprechende Anforderungen an der Stelle. Und also ich glaube, das ist der Punkt, der schon immer wichtig war und jetzt aber noch wichtiger wird. Also gute Software oder Technologie alleine reicht eben nicht. Zweiter Punkt, der auch immer stärker in den Vordergrund rückt und auch uns die letzten 2 Jahre sehr stark beschäftigt hat, ist einfach regulatorische Anforderungen, insbesondere mit Blick auf Cybersecurity, also IT-Sicherheit. Also gerade wenn es jetzt darum geht, auch Lösungen an Krankenhäuser zu vermarkten, nicht zuletzt jetzt auch durch die NIS-2-Richtlinien, es kommen einfach kontinuierlich neue Anforderungen dazu. Und also auch das ist nicht mehr nice to have, sondern du musst eigentlich, um den ersten Euro Umsatz zu machen, schon so viel regulatorische Anforderungen erfüllen, dass man auch sagen muss, kannst eigentlich kaum noch gebootstrapped, also mal in diesen Markt gehen mit Lösungen, weil das Anforderungsniveau in den letzten Jahren so signifikant gestiegen ist, auch aus der Perspektive.
Ja, sehr guter Punkt, und sehe ich auch viele Parallelen tatsächlich auch zum Praxissoftwaremarkt. Also bei uns hat ja auch die Regulation in den letzten Jahren nochmal zugenommen, und wenn du das als potenzieller Neueinsteiger in diesem Markt betrachtest, dann ist es natürlich auch eine riesen Markteinstiegshürde, weil du erstmal gefühlt 12 KBV-Zertifizierungen und 8 Gematik-Zulassungen, ich übertreibe jetzt mal bewusst ein bisschen, durchlaufen darfst oder kannst, um überhaupt eine Marktfähigkeit zu haben in der Basisversion. Und dann willst du ja natürlich noch mit nicht regulativen, selbstgebauten Features eigentlich die Kunden überzeugen. Ja? Also ja, die Regulation, wir hatten ja die Einstiegsfrage auch im Health-Check, hat natürlich auch ein bisschen eine Schutzfunktion, auch für bestehende Softwareanbieter. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Aber muss natürlich gekonnt werden und auch gut gekonnt werden. Also wir sehen schon, dass auch durch die TI-Anwendungen zum Beispiel schon zunimmt, wie stark wird das Augenmerk darauf gelegt, wie gut ist die Regulation umgesetzt, also wie gut ist eine EPA-Umsetzung oder wie gut ist eine E-Rezept-Umsetzung. Diese Aspekte haben meines Erachtens in der Vergangenheit noch keine so Riesenrolle gespielt, wie wir sie mittlerweile sehen.
Ja, also Ich glaube, UI UX spielt eine immer wichtige Rolle, ne, weil ja auch die Funktionalität ja auch entsprechend zunimmt. Und ich glaube, da auch Oberflächen bereitzustellen, auf denen sich Professionals zurechtfinden, das war schon immer eine große Herausforderung. Aber auch das rückt immer mehr aus meiner Sicht ins Spotlight. Gerade jetzt auch im Zuge der Integration von KI-Lösungen, glaube ich, werden sehr viel mehr über Sprache als Interface zukünftig auch sehen. Und ich denke, da steht die nächste große Umwälzungswelle bevor für alle, die Software anbieten. Und ich glaube, die Frage wird sein, was ist eigentlich dann der kompetitive Burggraben, den man auch als Softwarehersteller aufbauen kann? Eben weil natürlich die Entwicklung des Produkts per se schneller und einfacher möglich wird durch KI. Und bleibt am Ende eigentlich nur noch die Frage, schaffe ich es, den regulatorischen Rahmen sauber zu bedienen? Das ist ja ein Thema, was man in der Regel mit Geld lösen kann. So, und bleibt noch die letzte Herausforderung, ist dann Vertriebserfolge in diesem fragmentierten Markt, ne? Also wie bekomme ich quasi dann am Ende eigentlich Zugang zu meinen Kunden? Also ich glaube, das ist nach wie vor für viele Unternehmen, die neu in den Markt kommen, dann neben dem Produkt, dann mal dem Produktbau, dann eigentlich mit die größte Herausforderung. Weil wenn ich ein Krankenhaus als Kunden habe und eine tolle Referenz, ist das noch lange keine Garantie, dass dann jetzt die nächsten 100 sehr schnell nachkommen, weil jedes Haus, jede Praxis ihre eigenen Einkaufsprozesse hat.
Ja, absolut. Ich glaube auch, wenn man ganz ehrlich ist, ist das einer der Gründe, warum natürlich auch es in der Medatex zum Beispiel ganz gut steht oder ganz gut funktioniert, so ein Ökosystem auch aufzubauen, weil wir natürlich einen Marktzugang haben oder auch etablierte Player wie ihr, die schon viele tausend Kunden haben. Das sind natürlich viele Digital Health Player, die neu einsteigen, sehr interessiert daran, mit uns zu zusammenarbeiten. Ich würde gerne mit dir nochmal Richtung Zukunft schauen. Du hattest es auch gerade schon anskizziert oder angedeutet. Was würdest du sagen, wird sich gerade in niedergelassenen Praxen, wenn man deren Digitalisierungsgrad betrachtet, in den nächsten 2 bis 3 Jahren, also eher kurzer Blick in die Zukunft, was wird sich da fundamental ändern?
Also wir haben die Early Adopter auf der einen Seite, die schon sehr früh angefangen haben, entsprechend KI-basierte Lösungen auch in ihrer Praxis einzusetzen. Und es geht ja nicht nur darum, am Ende Software zu implementieren, sondern am Ende heißt das, ich muss die Prozesse end-to-end in meiner Praxis anpassen, ändern. Ich muss mein Praxispersonal mitnehmen, ärztliche Kolleginnen und Kollegen insofern mit eingebunden, gerade in MVZ, ein Riesenthema. So, aber wenn du damit frühzeitig angefangen hast, dann hast du jetzt eigentlich als Praxis das gesamte Toolset am Markt verfügbar, um wirklich Ende zu Ende alle Prozesse sauber durchzudeklinieren. Das heißt, da klingelt kein Telefon mehr, da wird kein Fax mehr versendet oder nur noch, wenn es zwingend notwendig ist. Online-Terminbuchung, Anamnese, Videosprechstunden sind als Standard-Tools implementiert. Da sehen wir auch eine ganze Reihe an Frontrunnern da draußen, die auch beispielsweise bei LinkedIn sehr aktiv sind und da auch ja Einblicke geben in ihren Praxisalltag. Dann haben wir aus meiner Sicht so das Segment, das sind so Gefühl zwischen 10, 20, vielleicht 25% der Praxen, die sich jetzt in den letzten 1 bis 2 Jahren auf den Weg gemacht haben, intensiver mit diesen Themen beschäftigen, erste Teilprozesse digitalisiert haben, mit dem Ziel, in diese Ende-zu-Ende-Automatisierung zu kommen. Meine Einschätzung ist, dass wir aber 60-70% des Gesamtmarktes haben an Praxen, die bisher nur ganz wenig gemacht haben oder gar nichts machen oder sagen wir vielleicht dann eher die Funktionalitäten ihres Praxisverwaltungssystems mit konsumieren und verarbeiten. Und ich glaube, da wird sich auch in den nächsten 2, 3 Jahren nicht so signifikant viel ändern. Das liegt schlicht und ergreifend an der Altersstruktur, die wir haben bei den Ärztinnen und Ärzten. Durchschnittsalter der niedergelassenen Ärzte ist, glaube ich, aktuell 57. Und ich glaube, es ist für jeden nachvollziehbar, wenn dann jemand sagt, naja, ich gebe die Praxis in wenigen Jahren ab oder auf, warum soll ich jetzt nochmal signifikant in IT-Prozessumstellung investieren, wenn es so auch funktioniert? Und es funktioniert ja weiterhin so, ne? Die machen die Tür morgens auf, Wartezimmer ist voll. Also von daher, ich glaube, wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass wir einen Großteil der Praxen auf absehbare Zeit nicht Ende zu Ende durchdigitalisiert haben werden, solange es keine entsprechenden Verpflichtungen dazu gibt.
Ich teile deine Einschätzung da absolut. Wir haben jüngst gerade bei den digitalen Praxis-Patienten-Kommunikations-Use-Cases, die es da draußen so gibt, mal eine Analyse gemacht und du bist bei fast allen Use-Cases, egal ob es Online-Terminbuchung ist, Videosprechstunde ist, ob es digitale Anamnese ist, ob es vielleicht Online-Rezeption ist und so weiter, hast du letztendlich überall eine Durchdringung irgendwo zwischen 20, maximal 35%, wenn du das mal über alle Praxen legst. Klar, du hast dann mal Ausreißer wie Videosprechstunde in der Psychotherapie mit mehr Verbreitung, aber wenn du es über alle niedergelassenen Praxen, egal ob humanmedizinisch oder psychotherapeutisch tätig legst, dann bist du genau bei dem Prozentsatz, den du gerade sagtest. Und das bedeutet aber auf der anderen Seite, um es mal positiv zu drehen, dass noch rund 70% der Praxen neben ihrer Praxissoftware und vielleicht einer Medizintechniksoftware, die da läuft, noch sehr viel digitalisieren können und auch müssen, weil anders wird es meines Erachtens auf Dauer gar nicht mehr funktionieren bei steigender Patientenzahl und Fachkräftemangel.
Ja, aber überleg mal, was das für ein gigantischer Hebel ist, den wir dort haben, ja, was du also an Prozesseffizienz innerhalb der Praxen freisetzen kannst, was schlussendlich, wenn es richtig gemacht ist, auch mehr Arztzeit pro Patient ermöglicht oder andersrum mehr Patienten in die gleiche Arztzeit dann auch möglich macht. Und wenn wir das noch ergänzen durch ärztlich delegierbare Leistungen, also auch da konsequent diese Modelle umsetzen, dann haben wir aus meiner Sicht alle Hebel in der Hand, um auch diese demografische Entwicklung und die zunehmende Inanspruchnahme des Gesundheitssystems auch abzufangen. Also ich glaube nicht, dass wir zu wenig Arztressource haben. Ich glaube, dass die heutige Arztressource einfach nicht sinnvoll eingesetzt wird. Also wir haben auch immer wieder Gespräche mit Praxen im ländlichen Raum. Da sind morgens und nachmittags die Wartezimmer voll, aber mittags sind durchaus Kapazitäten da, wo man dann eben auch Patienten über Telemedizin versorgen kann. Aber der Schlüssel ist natürlich, dass diese Praxen die Infrastruktur dafür vorhalten und, wie gesagt, auch ihre eigenen Prozesse darauf ausgerichtet haben. Und also insofern liegt da aus meiner Sicht einer der größten Hebel, den wir haben, um die ambulante Versorgungsstruktur auch nachhaltig aufrechtzuerhalten.
Ja, absolut. Und das Schöne ist ja, dass die Vielfalt an Softwarelösungen, die Praxen überhaupt einsetzen können, ja so dynamisch wächst. Also die stehen ja auch vor einer echt breiten Auswahl mittlerweile. Und ich glaube auch der Aspekt Primärversorgungssystem, wie auch immer es jetzt dann ausgestaltet wird im Gesetzesentwurf, wird da ja auch nochmal voll reinspielen, weil, wie du schon sagst, viele Praxen haben zwar eine hohe Auslastung, aber vielleicht nicht zu allen Zeiten. Und wenn das jetzt noch zentraler gesteuert wird, die Patientenströme, vor allem im hausärztlichen Umfeld, wird das echt nochmal spannend und ich glaube auch insgesamt dem Thema einen Schub geben.
Ja, ich glaube aber, Michael, da vielleicht noch eine Anmerkung, dass diese Vielzahl an Lösungen auch Praxen überfordert. Ja, also dass es eben kaum Übersichten gibt. Ne? Deswegen engagieren wir uns ja auch sehr stark darin, Transparenz in diesen Markt zu bringen, zu zeigen, was gibt es eigentlich an Angeboten. Einige KV'n betreiben das ja auch mittlerweile professioneller, indem sie dann auch ihre mal Zukunftspraxen zeigen, wo Lösungen auch vorgestellt und auch ausprobiert werden können. Also das halte ich für enorm wichtig, dass es mehr Transparenz gibt über die Lösung, auch die Kompatibilität der Lösung untereinander. Das wird auch dann schlussendlich aus meiner Sicht die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, deutlich erhöhen, weil ich glaube, ganz viele sind einfach überfordert mit der Frage, ja, mit welchem Tool, mit welchem Anbieter mache ich jetzt eigentlich was?
Voll. Also wunderbar beschrieben. Deswegen sind, glaube ich, solche Initiativen wie die Open Healthcare Alliance, die dort Übersicht gibt, wie vielleicht auch ein Stück weit, was wir für unsere Kunden zumindest versuchen, mit dem Medatix Health, aber auch da eine Übersicht natürlich zu geben. Vor allem mit der Kombination, dass ja oft die Begleitfrage ist, ist diese Lösung auch schön integrierbar in meine Praxissoftware nutzbar? Das ist natürlich ein sehr wichtiger Aspekt, aber auch die Digitalpraxen der verschiedenen KV'n, die ja auch den Praxen aufzeigen, wie sie sich vollständig durchdigitalisieren könnten. Und die haben ja, ich habe mir mal die Deep-Praxis in der KVWL vor Ort auch angeschaut, die haben ja wirklich jedes Jahr dort tausende Teilnehmer, die sich das vor Ort anschauen, also ist echt nicht zu unterschätzen. Das einfach mal greifbar zu machen, ist, glaube ich, super wichtig und ich bin voll bei dir, das überfordert sicherlich auch viele Praxen. Noch eine Frage zum Ende hin. Welche weit verbreitete Annahme über den Digital Health Markt in Deutschland hältst du für völlig falsch?
Ja. Also, ich glaube, wir kommen jetzt zum Glück an so einen Kipppunkt im positiven Sinne. Ja, also wir haben in den letzten Jahren schon eine sehr starke Konsolidierung gesehen. Also es viele gekommen, auch aus dem Ausland, die versucht haben, ihre Modelle nach Deutschland zu bringen und wieder zu gehen. Also ich glaube, die größte Annahme ist, der größte Fehlannahme ist eigentlich, dass Deutschland ein einfacher Markt ist aufgrund der Größe. Das ist zumindest mein Eindruck, wenn Unternehmen aus dem Ausland kommen und versuchen dann ihre Bestandsprodukte nach Deutschland zu bringen. Und ich glaube, die zweite Fehlannahme ist zu sagen, naja, ich habe halt ein Logo, dann geht es halt relativ schnell. Also wir machen ja auch Geschäft mit Krankenkassen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die AOK, die AOK-Welt. Man denkt, jetzt habe ich eine AOK als Kunden, jetzt habe ich eine mega Referenz, dann wird es bei den anderen AOK einfacher. Ja, Pustekuchen. Also teilweise ist genau das Gegenteil der Fall, ne? Auch weil die untereinander dann immer eigene Lösungen entwickeln, eigene Innovationseinheiten haben. Also ich glaube, wir neigen in Deutschland halt dazu, das Rad auch immer gerne wieder neu erfinden zu wollen. Und das führt halt zu dieser Hyperkomplexität. Und wenn man aber ganz platt erstmal raufschaut von oben, dann sieht das alles sehr einfach aus. Also ich glaube, die meisten unterschätzen wirklich diese enorme Komplexität, die der deutsche Gesundheitsmarkt mit sich bringt.
Ja, voll. Lieber Jan, dann erstmal herzlichen Dank für das angenehme und sehr transparente Gespräch. Würdige ich wirklich, dass du da so offen bist, sowohl was euer eigenes Unternehmen angeht, als auch was deinen Marktblick angeht. Ich habe auch wieder viel gelernt heute, insbesondere über den telemedizinischen Bereich. Ich merke mir mal das Wort oder die Wortkombi kompetitiver Burggraben. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hast du vorhin verwendet und danke für den Einblick in eure unternehmerische Realität letztendlich. Und an alle Hörerinnen und Hörer, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren HealthHub-Podcast und ja, bis zur nächsten Episode und vielen Dank nochmal, lieber Jan.
Ja, vielen Dank für den spannenden Austausch und viel Erfolg auch mit dem HealthHub.
Danke dir.